Wie geht eigentlich dein Leben weiter? Was willst du von deinem Leben? Ist das eigentlich gerade alles richtig, was du so machst in deinem Leben? Und das sind eigentlich ehrlich gesagt auch total schöne Situationen im Sprechzimmer, wenn man merkt so, okay, da fasst jetzt gerade jemand Vertrauen zu. Man kann dem nur logisch begegnen, man muss sich halt klar machen, aus dieser Untersuchung wird rauskommen, entweder du bist gesund oder du bist nicht gesund. Schmerzen im Rücken, Schmerzen in der Hüfte, Schmerzen im Knie.
Ja, endlich. Oh, ist das
Moin.
schön, wenn ihr sehen könntet, was wir sehen.
Wir haben ja den schönsten Blick, kann
Achso,
man
jetzt
sagen.
Ist dunkel
Ja,
geworden.
also, also ich kann aber noch ein bisschen was sehen. Ich sehe die Ochseninsel noch. Also ich sehe hier an seinem Gast vorbei die Ochseninsel.
Herzlich
Das ist ein
willkommen,
Traum.
Liebe HörerInnen. Wir haben heute sind wir endlich mal wieder vereint. Andreas und ich sind
Ja.
wieder vereint. Wir treffen uns
Seit.
im wunderschönen Glücksburg. Und das ist ja, wir machen ja sozusagen eine Tournee dieses Mal. Wir
Ja.
sind nämlich heute unterwegs und morgen noch zweimal
Genau.
mit Podcast-Sendungen, die ihr dann erst viel, viel später hört, aber wir sind wieder für euch unterwegs und heute haben wir uns auch eine, ja, selber ein Geschenk gemacht. Er
Ja.
sitzt mir gerade gegenüber und lächelt mich an.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Es ist, wir dürfen es sagen, Dr.
Genau.
Jens Lassen.
Genau. Dr. Med. Jens
Dr.
Lassen.
Med. Jens
So
Lassen.
viel Zeit muss sein.
Wir haben seine Doktorarbeit nicht kontrolliert, aber wir gehen mal davon aus, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Hausarzt in Leck und auch, ich weiß nicht, es ist vielleicht sehr einfach gesagt, aber Chef der Hausärzte in Schleswig-Holstein, also Vorsitzende des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein. Ist das so richtig? Ja, ne?
Ja, das müssen wir erstmal aufdröseln.
Okay.
Also Punkt 1, das mit der Doktorarbeit, da wäre ich ganz gelassen. Das
Okay.
habe ich hier mit langen Nächten im Labor hinter mich gebracht. Hausarzt in Leck stimmt.
Ja.
Chef der Hausärzte ist ja immer ein ganz sensibles
Oha, ja,
Thema, ne?
stimmt, da kriegst du gleich
Also,
wieder.
ich bin Vorsitzender des Hausärzteverbands in Schleswig-Holstein,
So, ja.
aber ich weiß nicht, wie viele 100 Leute sich nicht so fühlen, als wär ich
Du
ihr
bist nicht der
Chef.
Chef, okay.
Nee. Also, ich
Du
bin
darfst die
halt,
Arbeit machen dann
ich
sozusagen.
mache die Arbeit und ich mache sie gerne.
Okay.
Und genau, aber Chef der Hausärzte ist vielleicht echt eine Hosentasche zu groß.
Okay, alles klar. Also da haben wir das schon mal geklärt. Falls es, Thomas hat zum Glück Kopfhörer auf, falls es hier Rascheln gibt. Ich habe meinen Ständer vergessen, also meinen Mikrofonständer, damit hier keine
Ja,
witzigen,
genau.
ne? Thomas wollte ja auch gleich noch eine Untersuchung machen mit
Es
Jens, aber
raschelt
das
nicht.
lassen wir mal,
Ja, wenn wir schon einen Arzt im Haus
wenn
haben,
wir
dann
schon mal
kann er
Arzt
doch
haben,
auch.
können wir auch noch ein paar Impfungen nachholen. Nein.
Ja.
Jens, wie geht's dir erstmal? Das ist die wichtigste Frage. Wie bist du gerade so in welcher, wir sind jetzt kurz vor Ostern, wenn man so will.
Genau, mir geht's
Ja.
gut. Also, wie es einem geht, hat ja immer so viele Facetten,
Ja.
ne? Das eine ist, wie geht's dir privat? Da geht's mir gut. Ich komme von zu Hause und bin da ganz entspannt. Hab mich gefreut, euch hier heute zu treffen.
Ja, das geht
Und
uns auch so.
ja.
Ja, wir haben gerade gesagt, wir haben uns fast 20 Jahre nicht gesehen, wenn man es jetzt so um und bei 2003, 2004
Genau,
hört.
Thomas, wir
Ja,
haben uns lange
Wahnsinn.
nicht gesehen. Andreas, wir haben uns zwischendurch
Wir haben
immer
uns
mal
auch
gesehen.
zwischendurch
Genau.
gesehen,
Ach, nicht
ja.
stimmt, wir haben uns ja dann hört seine Hochzeit, okay, ist ein paar Jahre weniger, aber dann
Ja.
so im Passant. Da habe ich ja nur sehr verschwommen noch im
Erinnerung.
Blick, ja, in Erinnerung.
Ja. Kann ich verstehen.
Ja.
Und ja, und dann ist ja auch immer so das Berufliche noch dazu. Und ja, wie geht es den Hausärzten? Also Corona ebbt jetzt ja zum Glück ab, das merken wir alle. Und die Impfungen sind nicht mehr so da. Das heißt also, das Fahrwasser, um hier im Ostseebild zu bleiben, wird insgesamt gerade ein bisschen ruhiger.
Also das
Wir
da.
bewegen uns heute also auch sprachlich auf hohem Niveau. Das finde ich großartig. Im Ostseebild zu bleiben, finde
Ja.
ich gut. Gefällt mir wirklich.
Ja.
Ja.
Aber gehen wir gleich mal hart fachlich rein.
Oha.
Du hast es ja vielleicht mitbekommen, in den letzten Tagen hat Armin Laschet, ehemaliger, ich glaube, dein ehemaliger Ministerpräsident, ich gucke jetzt
Nicht
Thomas
mein
an, aber
ehemaliger,
in
aber ja,
NRW
in NRW,
auch mal Kanzlerkandidat, der hat jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen geschwurbelt. So im Sinne von,
Oha.
naja, wir müssen das mit den Impfungen, mit den Corona-Impfungen mal aufklären. Da wurde ja nicht das Richtige erzählt. Und wie geht's dir, wenn du sowas hörst? Was denkst du in dem Moment, wenn ein Politiker, der es ja eigentlich aus meiner Sicht besser wissen müsste, jetzt anfängt zu sagen, hey, wir haben ja gar nicht aufgeklärt über die Impfung?
Ja, das habe ich natürlich gehört und ich habe mich gewundert darüber, weil ich hatte den Eindruck, dass wir unter großem zeitlichen Druck hier im Land in einem gesamtgesellschaftlichen Kraftakt ja letztlich die Impfung auf die Straße gebracht haben, ob jetzt in den Praxen, in den Impfzentren oder sonst wo. Und wir haben ja, um das einmal ganz klar zu sagen, ja auch uns eher ganz viel Mühe gemacht mit den Aufklärungen, mussten das ja alles schriftlich machen. Und ich habe so das Gefühl, als wenn Herr Laschet Kritik da vielleicht nicht so ganz ins Schwarze trifft. Also es gibt bestimmt hier oder da problematische Situationen auch beim Impfen und Menschen, die vielleicht gesundheitlich jetzt nachhaltig vielleicht auch tatsächlich da ein Problem haben, aber das ist beileibe nicht die große Masse und mich wundert es, dass man damit dann so aus der Deckung kommt.
Ja, und es gab ja ein Aufklärungsgespräch. Also ich kann mich noch erinnern an meine erste Corona-Impfung, da wurde ein Gespräch geführt, da musste ich einen Bogen ausfüllen, den ich vorher sogar bekommen habe. Es ist ja nun Quatsch, oder?
Ja, es war halt einfach schlicht und einfach nicht so. Ich habe ja nun ewig da in Husum im Impfzentrum gesessen, in der rechten Hand einen Kulli, in der linken Hand eine Spritze. Und wir haben
wir falsch angesetzt? Nee,
das habe ich dann gerade noch hingekriegt. Genau.
Und meistens nüchtern dann auch,
ja. Ja, auch die Grundbedingungen. Ne? Und das ist ja auch morgens und mittags und nachmittags eher dann das Impfen. Ja. Das ist hier nicht wie bei Podcast-Aufnahmen.
Okay.
Und
Andreas trinkt Barolo.
Ja, so. Sehr zum Wohl, Andreas.
Ja, danke. Prost, ja, danke. Ich auch
übrigens. Achso, Thomas, sehr zum Wohl. Ja, aber wir haben hier zwei Flaschen Wasser hergestellt, weil ich fahren muss.
Ja, du bist ja freundlicherweise, das möchte ich auch wieder erwähnen, genau wie unser Parfümeur aus der letzten Sendung, Herr Uwe Manasse, der ist auch zu uns gekommen, damals nach Solingen. Du bist zu uns nach Glücksburg gekommen, weil wir unsere Zelte quasi hier aufgeschlagen haben, Andreas. Und dafür auch nochmal wirklich herzlichen Dank. Muss man auch mal sagen. Man muss sich auch bei seinen Gästen bedanken, was die auf sich nehmen.
Kein Problem. Ich kann nicht so interessiert über meinen Nachnamen berichten wie Herr Manasse in der letzten Folge. Die habe ich mir gerade im Auto auf dem Weg hierher angehört. Oh. Aber ich bin gern hierher gekommen.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Aber Lassen klingt doch so ein bisschen, ist das der Sohn von Lass oder so ähnlich, ne? Oder Lassen?
Ja, glaube ich, ne?
Ist Pedersen.
Ja, das Hansen. Ist halt einfach so ein nordfriesisches. Oder
es wurde immer gesagt, der Jensin Sohn, der ist immer so gelassen.
Ja.
Oder das.
Kann auch sein, ob das stimmt. Ne? Das ist ja immer die Frage aller Fragen.
Aber wir können das ja ein bisschen in Umlauf bringen.
Ja. Nee, aber rechte Hand Kulli, linke Hand Spritze und vice versa. Also wir haben ja echt aufgeklärt mit Papier, weil der Staat nun diese Impfung ja veranstaltet hat und ganz klare Anforderungen hatte. Und ich weiß nicht, wie viele Container Laschet sich da an Infomaterial angucken könnte, das in irgendwelchen THW-Depots abgeheftet ist. Also das passt nicht. Also,
ja, man weiß eben auch nicht, was er damit will. Ne? Ist das jetzt irgendwie der neue Populismus, wir kennen es ja so ein bisschen aus der Diskussion über E-Fuels, das Fass mache ich jetzt nicht auf, keine Angst. Thomas guckt schon ganz erschrocken.
Ist ja auch, nein, aber, alles gut, ich bin ja auf deiner Seite, aber es ist ja keine Autosendung.
Man denkt, was will er denn jetzt? Ne? Ich meine, das, was genau hat ihn da bewogen? Aber wo wir hier den Fachmann hier bei uns haben, du kennst ja nun, du hast ja deine Karriere angefangen, mal irgendwie unter einem Gesundheitsminister, hast ja natürlich auch Herrn Spahn kennengelernt als Gesundheitsminister mitten in dieser Krise. Jetzt haben wir den Heilsbringer, Herr Lauterbach. Ist er der große Heilsbringer? Wie beurteilst du das so, wie er so bisher ja seinen Job macht?
Ja, also man soll ja fair bleiben und ich beneide ihn nicht um seinen Posten und ich beneide ihn Und ich beneide ihn auch tatsächlich nicht darum, dass er diesen Posten zu dem Zeitpunkt übernommen hat, als er ihn übernommen hat. Und wir haben natürlich eine Zeit lang immer gedacht, er ist einer von uns. Also aus ärztlicher Sicht, und das ist er natürlich auch, aber er unterliegt halt den Zwängen eines sehr komplexen Gesundheitssystems, das mit vielen, vielen, vielen Problemen zu kämpfen hat. Hm. Und wir sind alle noch so ein bisschen unsicher, in welche Richtung er navigiert. Ja. Es ist auch manchmal so ein bisschen unstetes Verhalten dabei gewesen. Hm. Und so einen richtigen Reim drauf machen können wir uns noch nicht. Aber vom Prinzip her sind wir natürlich eher erstmal froh, dass da ein Arzt sitzt.
Ich glaube, dass er, also mir scheint, dass viele, zu denen ich mich dann zähle, gesagt haben, bevor er Minister war, hat er das viel besser gemacht. Also da hat er viel bessere Impulse gesetzt. Wie du gerade gesagt hast, er unterliegt als Minister gewissen Sachzwängen. Das kann ich schon auch unterstreichen, dass das vielleicht einfacher ist.
Das hat sich dann offenbar geändert, als Markus Lanz durch das Bundeskabinett ersetzt wurde.
Ja. Ja, das ist wirklich so. Aber wenn wir diese Probleme, du hast es jetzt angesprochen, dass wir eben, ne, ihr Ärzte wünscht euch ja Lösungen und so weiter. Wir haben jetzt ist nur ein Problem, das ich jetzt so als Laie mal so betrachte. Wir haben private Krankenversicherung und wir haben die gesetzliche Krankenversicherung. Wir wissen, eine Zeit lang wusste die gesetzliche offenbar gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Hatte man so zwischendurch den Eindruck, da waren Riesenüberschüsse. Jetzt heißt es wieder, oh ja, wir werden ja immer, oh Gott, und es wird knapp. Klar, es gibt ja auch diese Legenden, wobei vielleicht sind es auch nicht nur Legenden, dass Menschen, die jetzt in der gesetzlichen Krankenkasse sind, nicht so einfach einen Facharzttermin bekommen. Ich weiß, du bist für die Hausärzte zuständig, aber auch ihr habt ja gewisse Zwänge. Und was ist dran an dieser Zweiklassenmedizin, die immer wieder propagiert wird? Kannst du das bestätigen oder musst du es dementieren?
Also ich würde ganz klar nach Bedarf und Bedürfnissen unterscheiden. Das eine ist etwas, was medizinisch indiziert ist, ein Mensch, der wegen einer Krankheit oder wegen einer unklaren medizinischen Situation zum Beispiel einen fachärztlichen Rat braucht und den wir jetzt in der Hausarztpraxis sehen und der quasi in eine andere Praxis weitervermittelt werden muss. Und wenn sowas aus medizinischen Gründen geschieht, also wenn das am Bedarf orientiert ist, dann haben wir immer Mittel und Wege, um das zu organisieren. Wir kennen unsere Praxen in der Umgebung, wir kennen unsere Nachbarpraxen und eine kurze Nachricht oder ein kurzer Anruf regelt das und das machen wir selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken. Auch natürlich mit den GKV-Patienten. Das andere ist die Frage von Bedürfnissen. Was empfinden Patientinnen und Patienten eigentlich als medizinisch notwendig, ohne dass das vielleicht wirklich so gedeckt ist? Ne? Mhm. Und da sind natürlich in der PKV die Türen vielleicht etwas weiter offen, weil man direkten Zugang in irgendwelche Privatambulanzen oder in Privatsprechstunden hat. Aber ich würde trotzdem nach wie vor das Bild zeichnen, ja, es gibt einen Unterschied in der Verfügbarkeit von Ärztinnen und Ärzten, je nach Versicherungsstatus.
Das aber muss man ist denn der Chef, du bist ja der Chef einer großen Praxis mit deiner Frau zusammen, glaube ich auch. Oder die geht mit rein jetzt, ne? Oder ist mit drin. Aber ihr seid eine große Praxis. Mhm. Bist du denn als Chef dann immer ein bisschen fröhlicher, wenn auch viele Privatpatienten dabei sind? Bringt das tatsächlich mehr Kohle oder ist das ein Märchen?
Also auf die Frage zu antworten fällt mir total leicht.
Ach so, okay.
wie ihr wisst, habe ich meine Praxis in Leck im Kreis in Nordfriesland und das ist nun klassisches, plattes Nordfriesland. So wie wir drei es lieben.
Ja.
Und so. Eine Privatversicherte spielen einfach in der nordfriesischen Fläche keine große Rolle.
Keine Rolle.
Und wir haben in unserer Praxis, und daran werde ich niemals rütteln, noch nie irgendwo unterschieden in Terminvergabe oder Wartezimmern oder irgendwie Terminlänge nach Privatpatienten, Patientinnen oder gesetzlich versicherten Menschen. Mhm. Und das ist etwas, was sich für einen Arzt einfach total gut anfühlt und was einen gegen viele blöde Argumente halt dann irgendwie gefühlt immun macht. Ja.
Ist das denn mehr ein Facharztproblem auch? Also für den Augenarzt oder für den Orthopäden oder wen auch immer?
Ja, das müssen die
also kannst du gar nicht jetzt beurteilen, okay.
Also ich habe schon den Eindruck, dass so diese Aufspaltung in gesetzlich und privat in bestimmten Fachbereichen eine größere Rolle gespielt als in anderen und das ist sicherlich im städtischen Umfeld nochmal mehr Vortrieb
da gibt ist es jetzt. Genau, also da wollte ich gerade darauf hinarbeiten, zu sagen, jetzt zum Beispiel die Anonymität einer größeren Stadt, also sagen wir jetzt mal ab 100.000 plus, so, ne? Das ist zum Beispiel so ein bisschen mein Problem, dass ich das Gefühl habe, also während der Corona-Zeit hatte ich Glück, dass ich in einer Praxis eine Impfung bekam. Das war die erste Impfung, der damals ich als glücklicher Johnson & Johnson, ich dachte nur einmal, dann wäre alles erledigt. Also damals war ich noch so froh, weil ich auch nervlich komplett aufgerieben war. Und in dieser Praxis hat mir das dann verabreicht. Da habe ich gedacht, toll, die waren hier eigentlich nett, die haben sich um mich gekümmert. Und da gehe ich dann auch, hab bis jetzt noch keinen Hausarzt in Solingen wirklich. Hm. Und wollte dann auch wieder da hingehen und dann ging es auch um die nächste Impfung, musste ich dann ja leider nochmal hin. Da wurde ich dann aber abgelehnt und dann habe ich gesagt, das hat so ein bisschen mein Vertrauen gestört.
Na klar.
Ist es, hat man als Hausarzt eigentlich noch wirklich Zeit für den oder als Allgemeinarzt, als Allgemeinmediziner wirklich noch Zeit für seine Patienten und kann ihnen auch das Gefühl geben, man ist jetzt nicht einfach nur so ein Stück Fleisch, das irgendwie analysiert wird und dann nehmen sie zwei Aspirin und rufen mich morgen nochmal an. Kannst du dazu was, natürlich kannst du was dazu sagen, dann sag bitte was.
Ja, das mache ich auch. erstmal unterm Strich auf jeden Fall. Also die tägliche Arbeit in den Praxen, die wir ja als Menschen machen, ist einfach erstmal ganz doll geprägt von der Interaktion zwischen Menschen, ein Arzt oder eine Ärztin und ein Kranker und dann unsere ganzen medizinischen Fachangestellten etc. Also diese menschliche Ebene ist nicht verloren gegangen, aber man muss natürlich einmal ganz klar sagen, die See, da sind wir wieder, wird rauer für die Praxen, wir werden immer weniger und die Bevölkerung wird immer älter und natürlich immer kränker. Das heißt also, dass immer geringere Angebot an Praxen, so wie du es vielleicht jetzt auch gemerkt hast, die können dich eigentlich gar nicht so richtig versorgen. Vielleicht haben sie dich mal geimpft, aber so jetzt ewig dich irgendwie unter die Fittiche nehmen, das ging dann wohl doch nicht. Hm. Das wird natürlich immer schwieriger und das ist was, was wir hier heute auch auf dem Land total merken.
Ne? Also wir, Andreas und ich, ganz kurz, Andreas und ich erinnern sie uns vielleicht noch dran, bei uns kam der Arzt noch nach Hause. Ja, der hat uns zu Hause, das Kind war krank, da kam der Arzt mit seinem Arztkoffer nach Hause. Das ist ja der Hammer, oder?
Du darfst auch gar nicht fahren, ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Der Arzt kommt auch heute noch nach Hause, ne? Also ich mache laufenden Bandhausbesuche.
Okay.
Aber wir haben natürlich x-fach mehr Patientinnen und Patienten als, würde ich jetzt mal unterstellen, eure damalige Praxis, die wahrscheinlich irgendwie in Neukirchen war oder so.
Ja, genau. Okay,
in der Klangspül gab es ja auch noch eine.
Ja, aber viel später dann, ne?
Ja. Und wir machen natürlich immer noch Hausbesuche. Wir müssen in die Pflegeheime fahren, wir haben immobile Patientinnen und Patienten zu Hause und wir haben auch mal jemanden, der anruft und sagt, ey, ich habe so Bauchschmerzen, ich kann nicht zu Ihnen kommen. Dann fahren wir halt dahin, aber es ist viel mehr am medizinischen Bedarf gedeckt und ich glaube, früher waren diese Hausarztrunden der älteren Generation dann auch so gedeckt, so oder gedacht, alle 4 Wochen fährt man mal zu Oma Butz und dann steht da schön die Marzipantorte auf dem Tisch und der Kaffee ist fertig. Ne? Und ein Handy gab es ja nicht, man war ja auch nicht zu erreichen. Das ist vorbei. Also da müssen wir uns eher irgendwie zwei teilen, um das zu
machen. Rosamunde-Pilcher-Romantik.
Weil ist dir denn,
die wir ja alle so schätzen.
Ja. Ja. Du bist, Jens, du bist ein junger Arzt, 41 Jahre alt. Ja. Ist das ein attraktiver Beruf für dich? Also klar, ich glaube, bei dir habe ich schon den Eindruck, dass du da Bock drauf hast. Ja. Aber kannst du guten Gewissens das heute sozusagen der nächsten Generation, die jetzt ja schon irgendwie gerade Abi macht, vielleicht empfehlen zu sagen, ist das mal ein sehr anspruchsvolles und langwieriges Studium und eine Ausbildung, die es in sich hat.
Ne? Ja, im nächsten Leben würde ich Podcaster werden.
Ja, das ist klar. Verdient man noch mehr.
So. Ja, eben. Das ist ja so. Ist und einfach. Genau, das habe ich auch erkannt.
Ja.
Ich finde meinen Beruf top. Das sage ich auch jetzt, ohne irgendwie die Blümchen hier an die Wand zu sprechen. Also ich mag meinen Beruf gerne. Mhm. Manche sagen vielleicht, sie lieben ihren Beruf.
Ja.
Ich führe ihn einfach gerne aus. Ich schätze unendlich die Arbeit mit Menschen. Ob das jetzt meine Kolleginnen und Kollegen sind, auch im Sinne von Angestellten oder halt die Patienten. Das ist einfach was weswegen ich es mache. Ich glaube aber, dass das auch insgesamt einfach so eine Grundart meiner Persönlichkeit ist. Wahrscheinlich bin ich einfach in dem Beruf gelandet, weil mir die Interaktion mit Menschen Spaß bringt und ich das einfach da zum Beruf gemacht habe.
Und ich glaube, es ist auch gar nicht möglich, das auszuführen, wenn man nicht mit Menschen kann. Also das ist, also es gibt's wahrscheinlich auch, aber es ist, also dir fällt da vielleicht jemand ein, aber trotzdem ist es ja sehr schwer, wenn man sagt, oh, jetzt sehe ich die schon wieder und oh Gott, jetzt muss ich noch eine halbe Stunde oder 5 Stunden oder heute Montag.
Die wollen alle nicht mit mir reden.
Ja. Naja, dieser Alltag, ne? Denke ich so, dass du dann denkst manchmal, oh Gott, ich hätte mir gerne mehr Zeit für diesen Menschen genommen, der vielleicht gerade, ich nehme jetzt ein ganz wildes Beispiel, gerade der Mann an Krebs gestorben, sie hat vielleicht Depressionen und würde gerne mehr mit dir reden. Und
da müssen wir natürlich auch ehrlich sein. Die Situation, dass wir manchmal in den Praxen nicht so viel sprechen können und vielleicht auch manchmal Bedürfnisse irgendwo enttäuschen müssen, die gibt's ja. Also das, so heil ist die Welt dann nicht mehr, dass wir einfach jetzt eine halbe Stunde erst über die Hortensien und dann über den anstehenden Winterreifenwechsel und dann irgendwie über das Muttermal sprechen. Das geht nicht.
Aber das ist ja angeblich das Argument, dass die Heilpraktiker so viel Zulauf haben. Das soll jetzt keine Werbung dafür sein, aber das wird ja sehr häufig gesagt, zumindest habe ich das gehört, das ist jetzt kann es nicht statt, wo sagt er, ja, da sitzt jemand, der hört mir erstmal eine halbe Stunde zu, weil die nicht so viele Patienten vielleicht haben oder so. Die sogenannte
sprechende Medizin,
genau. Medizin.
Wäre toll, wenn derjenige, der einem gegenüber sitzt, dann auch vielleicht noch Ärztin oder Arzt
wäre. Ja, genau.
Das würde das Bild ja komplett machen.
Richtig.
Aber wir wünschen uns ja halt eine Aufwertung dieser sprechenden Medizin. Das ist das, was wir in jedes Sprachrohr tun. Ja. Ne? Mhm. Und das ist sicherlich auch sinnvoll, wenn die Politik das verstehen würde, dass wenn ein junger Medizinabsolvent von der Uni kommt und der ist jetzt fertig, der will erstmal zu Top Gun. Also der will erstmal irgendwie in Herzchirurgiesaal und eine Aortenklappe flicken oder
Gehirnchirurg
werden oder irgendwie ein, was weiß ich, alles reparieren.
Schönheitschirurg.
Ja, das sind ja auch ganz unterhaltsame. Professor Mang.
Ja.
Genau.
Die Busenwitwe, ne? Oder war das was anderes?
Was
die Busenwitwe? Nee, das war was anderes.
Das weiß ich nicht.
Keine Ahnung,
das ist lange her. Ich kenne keine
Busenwitwe. Aber Herr Mang war ja eigentlich HNO-Arzt. Der war gar nicht plastischer Chirurg. Okay. Ist er immer noch nicht. Also aber der konnte das bestimmt trotzdem richtig gut.
Der hat einen eigenen Hubschrauberlandeplatz,
Ja, das ist doch, dann ist er auch ein guter Arzt.
Ja.
Und wo waren wir stehen geblieben?
Ich finde, erstmal könnt ihr mal ein bisschen auch Respekt vor mir haben. Oh. Beim Thema Heilpraktiker bin ich sehr ruhig geblieben. Ich bin,
das stimmt.
Das ist ja für mich auch ein Thema.
Also bitte einmal kurz Applaus für Andreas. Ja, genau.
Trotzdem gehen wir da.
Gehen wir nicht klatschen.
Ihr habt das Stichwort geliefert, jetzt muss ich da rein.
Du hast es selber geliefert
jetzt. Ja, okay. Ja. Aber Jens, wie geht's dir, wenn es immer wieder heißt, so gerade aus der homöopathischen Ecke, ja, die Schulmedizin macht ja das. Das sind manchmal Heilpraktiker, aber ehrlicherweise muss man ja auch sagen, manchmal Kollegen von dir, die diesen, wie ich finde, korrigiere mich da gerne, unseriösen Zusatz Homöopathie tragen. Wie gehst du damit um mit solchen Themen?
Also ich finde die Entwicklung in der sogenannten Schulmedizin mit dem Thema gut. Ich finde es auch total folgerichtig und mutig auch irgendwie, dass die Ärztekammern in den Ländern jetzt nach und nach so dieser Zusatzbezeichnung und dem Gedanken so ein bisschen im Prinzip den Sauerstoff nehmen. Und meine persönliche Meinung ist, da geht es eigentlich gar nicht um Gefühl, sondern es geht um wissenschaftliche Denkweise und es geht um Evidenz. Und wenn wir uns daran leiten lassen, und das sollten wir, denn wir behandeln Menschen mit extremen Auswirkungen auf ihr Leben, wenn wir es gut oder schlecht machen, das hat drastische Folgen für die Kranken, dann sollten wir nicht einfach irgendwas machen, von dem wir glauben, dass es vielleicht gut sein könnte, sondern wir sollten Dinge machen, von denen wir überzeugt sind, dass sie helfen werden oder dass sie die bestmögliche Option für den Kranken oder die Kranke im Moment sind. Und das sehe ich einfach in der Homöopathie nicht. Das ist eine Meinung, die sicherlich nicht populär ist manchen Kreisen. Aber ich habe das Gefühl, und ja, man sieht es ja letztlich auch, dass die Schulmedizin sich da doch immer klarer abgrenzt und
also die auch. Evidenzbasierte, ne? Das ist ja das, ja, genau, dieser Begriff ist ja so ein Kampfbegriff, Schulmedizin, ne? Oder gehst du damit, sagst du, ach, ist egal.
Das ist ein Begriff, den ich vor allen Dingen von Patientenseite häufig höre und ich weiß, was Patienten damit meinen. Und da bin ich jetzt nicht akademisch, ne? Wenn wir das jetzt so hier besprechen, ist natürlich Evidenz. Basiert natürlich der völlig korrekt.
Aber also Homöopathie ist halt, auch schon behandelt. Klar, wir haben das Thema schon gehabt, wir wollen es auch gar nicht jetzt zu vertiefen.
Ja, aber eine super Folge.
Im Grunde kann es weg. Ne?
Also
man kann sagen,
vielen Dank, lieber Stammhörer.
damit ich nur ganz kurz so abbiegen, wenn du dann Orthopäden, ich weiß, das ist ein Facharzt, du bist Hausarzt.
Ja, ja, aber hallo, ich bin auch Facharzt, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin.
Ja, richtig. Ja, gut, das ist aber kein richtiger Arzt. Doch, nee, das ist gar nicht.
Ich sag dir gleich mal. Dr. Med.
Nein, aber der Facharzt Orthopäden, das ist mir aufgefallen, weil wir gerade meine Frau mal geguckt hat nach dem Orthopäden, ja, ne? In Flensburg. Ja. Schöne Stadt, hier an der Förde. Und es gibt keinen. Oder sie hat noch keinen gefunden, sie guckt noch mal weiter, es ist noch keine Studie, die wir hier rausgeben wollen. Aber sie haben alle immer entweder Osteopathie dabei oder Chiropraktiker sind sie nebenbei. Mhm. Und das sind ja auch so, sage ich mal vorsichtig formuliert, zumindest umstrittene Methoden, die jetzt auch nicht 100, also es heißt immer, es ist zumindest so im Alternativbereich zu suchen. Warum ist das so? Kannst du dir das erklären oder hast du da auch keine Erklärung?
Und du meinst, warum?
Warum die immer, also Orthopäden, das immer es reicht oft mal nicht, Orthopäde zu sein. Ich muss auch noch Chiropraktiker sein oder Osteopath im besten Fall dann.
Also, also Osteopathie ist ja nun.
Jetzt kommt Andreas in Fahrt.
Oha, Entschuldigung,
ich wollte, muss das sagen.
Ja, ja, aber dann lass mich noch.
Bremst mich.
Nee, nee. Also erstmal. Orthopädinnen und Orthopäden sind ja für gewöhnlich ganz seriös arbeitende Menschen, die mit ganz konkreten Problemen konfrontiert sind, die sie ihren Patienten gern lösen möchten. Mhm. Schmerzen im Rücken, Schmerzen in der Hüfte, Schmerzen im Knie. Und es gibt ja, und da würde ich deswegen dir ein bisschen widersprechen, also du darfst jetzt nicht die manuelle Medizin, um diesen Oberbegriff zu nutzen.
Ja, ja.
Also darunter versammelt sich so Chirotherapie, Schrägstrich Einrenken, so wie man es im Alltag vielleicht nennt. Das darf man jetzt nicht.
Das ist der Chiropraktiker, ne? Oder
das ist, ja, also die offizielle Bezeichnung ist mittlerweile manuelle Medizin. Okay, die Zusatzbezeichnung über die Ärztekammer. Früher nannte sich das Chirotherapie, ne? Und das sind halt tatsächlich lange Ausbildungen und die werden auch anerkannt in den Ärztekammern. Das sind also Zusatzweiterbildungen, die eine Prüfung erfordern und eine lange Ausbildung. Und das würde ich nicht in Verbindung bringen mit.
Also nicht mit nicht in einer Liga mit Homöopathie.
Nein, auf gar keinen Fall. Osteopathie ist nochmal ein spezielles Feld der anfassenden und heilemachenden Medizin, um es mal platt zu sagen. Das ist jetzt keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Das ist im Prinzip nochmal so oben drauf gesattelt. Das, wenn man die Kolleginnen und Kollegen fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, ja, manuelle Medizin ist so die Basis und wenn du das halt weiter treibst, dann bist du halt Osteopath.
Also es ist noch nicht ein Zeichen für Unseriosität, wenn ich die sitze.
Okay. Das darf man denen nicht
unterstellen. Ja, ist ja auch gut, darüber kann schön, man ja sprechen, dass wir das mal so aufdröseln. Gut, ne? Gut eingeordnet, genau. Schön, dass wir jemanden haben, der heute so schnell im Kopf ist. Das finde ich wirklich großartig. Und hat ein Arzt eigentlich, hast du eigentlich Angst vorm Zahnarzt?
Ja, ich habe irgendwie Angst vor jedem Arzt.
Aha.
Guck mal. Also meine Frau hat mich neulich zum Hautkrebs-Screening geschickt.
Oh ja.
Ja. Und das hat eine super nette Kollegin gemacht und ich bin dann wieder erwarten, auch als gesund entlassen worden.
Aber hast du auch schon alles abgeschlossen?
Nein, so schlimm war es nicht. Aber wenn ich zum Blutspenden gehe, was ich versuche immer einzurichten, ist mein Blutdruck zu hoch, dann muss ich ihn erstmal wieder 7 Tage in der Praxis von einer Arzthelferin messen lassen, um zu merken, dass der Entwickler Wahrheit wirklich gut ist. Mhm. Also das ist so, warum sollte man auch frei sein als Arzt oder als Ärztin jetzt von den normalen Sorgen, und ich gehe halt auch nicht gern zum Zahnarzt, aber.
Möchtest du wissen, warum ich das frage?
Ja, bitte.
Weil ich an unsere Hörer denke, weil ich glaube, dass wenn Menschen hören, dass ein Arzt vielleicht auch sagt, oh, ich finde das eigentlich, oder nicht unbedingt Angst vielleicht, aber sagt, ich finde das eigentlich nicht so schön, ja, dass sie denken, ach, guck mal, das ist auch jetzt nicht einfach so, dass das ganz normal ist, also, dass es nicht unnormal ist, vielleicht auch mal ein bisschen Muffe zu haben, oder auch, dass du, was rätst du zum Beispiel Menschen, die sagen, ah, ich würde ja gern zum Arzt gehen, aber ich traue mich nicht. Nachher kriege ich, wie du sagst, beim Hautarzt nachher, also wieder erwarten gesund, dass du eine schlimme Diagnose kriegst, und diese Leute kriegen dann vielleicht auch Panik, dass wenn sie jetzt nicht gehen, dass es dann noch schlimmer wird, und dass man sagt, wären sie bloß früher gekommen, und so entsteht ein Teufelskreis, und dann gehen sie aber trotzdem nicht. Richtig. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar, das ist ein alltägliches Problem. Ich sehe ja in der Praxis Menschen, die sich nach so einer ganz langen Strecke dann durchgerungen haben, irgendwie vor mir zu sitzen. Das ist ein Thema, das uns allen nicht fremd ist. Und das uns ja, wie gesagt, auch teilweise selber betrifft. Man muss sich halt immer einfach klar machen, es gibt diese Angst vor einer Diagnose, vor einem Blutergebnis, vor einer Untersuchung, die möglicherweise angeordnet wird. Ja, Sie müssen jetzt mal zum CT, dann rutscht vielen Leuten wirklich das Herz in den Bauch und denken, oh Gott, jetzt was soll da rauskommen? Man kann dem nur logisch begegnen, man muss sich halt klar machen, aus dieser Untersuchung wird rauskommen, entweder du bist gesund oder du bist nicht gesund. Und wenn man der Angst stattgibt und sagt, okay, ich gehe lieber gar nicht hin, dann wird man trotzdem krank sein und die Folgen werden viel schlimmer sein, als wenn man am Anfang dann doch irgendwie sich überwunden hat. Das ist einfach...
Das sagt die Logik, ja.
Das ist diese Früherkennung. Das ist das Einzige, was dich leiten kann.
Ja.
Was willst du sonst machen? Du wirst sonst mit deinem gesundheitlichen Nachteil zahlen, wenn du einfach deine Symptome ignorierst. Also
ohne, dass ich jetzt Zahlen abfragen möchte, aber hast du den Eindruck oder kannst du das feststellen, dass während dieser ganzen Pandemiezeit, die ja jetzt 3 Jahre gelaufen ist, da hieß es immer, das habe ich zumindest gelesen, dass viele viele sagen Vorsorge, ich finde ja immer Früherkennung schöner, aber egal, ist beides, glaube ich, genauso gut. Ne? Aber Krebs kann, ne? Ist das so, wurde das so ein bisschen schleifen gelassen? Ich glaube, Männer sind noch muffeliger, was das angeht, als Frauen. Kannst du das bestätigen oder wie würdest du das einordnen?
Ja, dazu gibt es gute Zahlen. Also wirklich, Männer sind muffeliger als Frauen bei Gesundheitsuntersuchungen, bei Krebsvorsorge, bei Hautkrebs-Screening, bei Darmkrebsvorsorge etc. pp. Und ja, eindeutig, wir haben während der Pandemiejahre viel weniger Patientinnen und Patienten in unseren Praxen gesehen, die zur Vorsorge kamen, hatte 2 Gründe. Erstens, wir hatten furchtbar andere Dinge zu tun. Die Praxen waren knackevoll mit Impfungen, mit Infektsprechstunden, 85.000 PCRs jeden Tag irgendwie. Und das Zweite war natürlich, und das, wem kann man das verübeln, die Patienten haben natürlich auch die Praxen gemieden, gerade zu Beginn der Pandemie. Das erholt sich gerade. Ich habe die Zahlen gerade gestern für meine eigene Praxis gesehen. Wir kommen jetzt so langsam wieder an diese Quartalszahlen für die Untersuchungen ran, wie vor der Pandemie.
Ist gut. Sehr gut.
Aber viele warten gut, auch tatsächlich noch, ne?
Ja.
Also viele haben noch jetzt... Haben
noch tatsächlich immer noch, ja? Ja.
Nein, also warten im Sinne von wollen jetzt.
Aber
und die Praxen Termin. Haben halt jetzt den riesen Run und müssen
aber nacharbeiten. Es ist vielleicht auch eine nervliche Sache, also das mit dem Zahnarzt zum Beispiel. Ich habe während einer Zahnarztbehandlung gesagt, das war auch noch im Hochsommer, es war während Corona auch noch. Also
ich gehe jetzt.
Ich sage, ich kann nicht mehr.
Ja.
Wir müssen das jetzt hier abbrechen an dieser Stelle. Sie picken so, es war eine Zahntaschenreinigung. Und ich sage, so tief, die sind anscheinend so tief, meine Zahntasche. Aber ich muss jetzt gehen, das war die Hälfte der Strecke. Ich sage, das müssen wir irgendwann anders fortsetzen, weil ich kann nicht mehr. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die entweder gar nicht erst den Mut haben, dahin zu gehen, oder einfach zu sagen, viele haben möglicherweise vielleicht, oder Menschen haben vielleicht auch viele, weiß ich nicht, es ist halt eine schwammige, eine Dunkelziffer wahrscheinlich, die auch sehr hoch ist, die einfach sagen, ich fühle mich vielleicht auch von dem Arzt dann, ja nicht gedemütigt, aber zu sagen, ja, wären sie doch bloß früher gekommen. Mhm. Ja, und das ist eben dieser Teufelskreis. Und natürlich, die Logik ist völlig richtig, wie du sagst, dass man sagt, ja, dann musst du halt damit leben, dass man sagt dann, ja, vielleicht fällt dann eben dann plötzlich der Arm ab, weil man nicht hingegangen ist, um das jetzt mal ein bisschen fröhlicheres Bild oder einfach ein absurdes Bild zu geben. Das ist aber ein alltägliches Problem. Und das auch, liebe Hörer, wollte ich auch dann da wirklich ganz so sagen, ganz wichtig dann eben, es ist, ihr seid nicht alleine. Ja. Ne? Man muss nicht denken, man ist jetzt irgendwie weird oder komisch oder.
Ja. Und ich würde dem auch da noch ergänzen, es gibt auch echt viele Ärztinnen und Ärzte, die das verstehen. Mhm. Vielleicht muss man suchen, vielleicht braucht man dann vielleicht echt nochmal jemand anderes. Aber ich würde für mich, ohne dass ich jetzt hier in Eigenlobgesang ausbrechen will, ich würde sagen, ich habe natürlich jetzt auch aufgrund auf meiner eigenen Sichtweise auf das Thema, also gerade ja berichtet, hätte total großes Verständnis. Und das sind eigentlich, ehrlich gesagt, auch total schöne Situationen im Sprechzimmer, wenn man merkt so, okay, da fasst jetzt gerade jemand Vertrauen zu dir. Mm,
ja.
Und da ist jemand, der gerade für den gerade so einen Stern aufgeht und der denkt so, oh, ich glaube, dem kann ich das erzählen.
Mm, ne? Und genau.
Vielleicht kann man dann auch echt einfach nur motivieren, so dass man dann vielleicht echt nochmal in eine andere Praxis geht oder,
okay,
oder sich da informiert.
Sehr gut, sehr gut, klasse.
Also schön. Ja, wir haben es ja im Grunde angerissen, Ärzte im Gesundheitssystem. Mhm. Hast du, ich will jetzt, Populismus wollen wir eben ja nicht und da stehst du ja auch überhaupt nicht für, aber hast du so ein, zwei Gedanken zu sagen, wie könnten wir dieses System verbessern, dass die Leute einfach das einmal bezahlbarer macht und vielleicht auch, dass es wieder mehr Ärzte gibt, dass dieser Beruf einfach noch mehr Zulauf bekommt? Hättest du da so ein paar Gedanken zu sagen, okay, wie könnten wir das System wirklich reformieren oder vielleicht sogar revolutionieren?
Also ich habe natürlich immer einen großen Blickwinkel auf die niedergelassene Medizin. Also kurz, die Kliniken brauchen natürlich auch Reformen, das sehen wir alle und so, und da muss was passieren. Wenn wir jetzt die ambulante Medizin sehen, dann haben wir natürlich vor allen Dingen das Problem, dass eigentlich keiner mehr so richtig Bock hat, unseren Job zu machen. Mhm. Die jungen Kolleginnen und Kollegen kommen von der Uni, machen irgendwie, also Stichwort Top Gun, gehen erstmal in die Kliniken, machen da eine Weiterbildung. Und wen kannst du das denn momentan krumm nehmen, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte sagen, oh, in die Niederlassung als Selbstständiger, jetzt wo ich keine Arzthelferin finde, wo die uns keinen Inflationsausgleich geben wollen, wo irgendwie die Digitalisierung nicht funktioniert. Lauterbach sagt, wir sollen künftig jeden Tag ab 14 Uhr Notdienst machen, aber irgendwie haben wir auch noch eine eigene Praxis und so. Da kann ich jetzt 1000 Sachen nennen, die man immer berufspolitisch hoch und runter orgelt. Das ist halt einfach so ein Image und so eine Stimmung, die schlecht ist, die Leute abhält. Und das ist das Erste, was wir halt verstehen müssen. Wir müssen halt verstehen, dass wir Nachwuchs brauchen und wir müssen verstehen, dass wir auch noch weiter vorne halt im Studium schon die Weichen stellen müssen Richtung Niederlassung, Richtung Allgemeinmedizin, denn sonst ist hier irgendwann mal echt auch Mangel. Also wir haben ja jetzt schon die Praxen, die dicht machen, und wenn man sich hier die Altersstruktur angeht, in Nordfriesland gehen halt irgendwo in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren 30% der Leute in Rente, ne?
Ist das denn, wie ist deine Duzquote? Nordfriesen duzen sich ja gerne, aber der Arzt ist ja wiederum eine ganz große Respektsperson. Ne? So.
Ja, das ist ganz schön schwierig, Leute zu behandeln, die man kennt. Ne?
Ja, also, weil du kennst ja wahrscheinlich auch viele von früher. Du bist da ja auch aufgewachsen, bist nur für Studium mal weg gewesen. Ja,
ja, genau. Ich bin, also ich duze mich mit wenig Patientinnen und Patienten. Okay. Das muss man sagen. Ich habe einfach für mich, also es gibt jeden möglichen Umgang auf Arztseite damit. Ich merke einfach für mich, dass es immer wieder sinnvoll ist, sich an einen professionellen Umgang damit möglichst sich dem zu nähern. Also auch wenn du Leute, man behandelt irgendwie Freunde von den Eltern, man behandelt alte Schulkameraden, du behandelst Leute, die du, was weiß ich, früher von sonst wo kanntest. Und das sind Situationen, die mich persönlich immer erstmal so ein bisschen stressen. Mhm. Also du hast dann manchmal das Gefühl, jetzt willst du das irgendwie hier nicht vergeigen und so, ne? Mhm. Und das ist schon immer der erste Fehler, wenn du da dann irgendwie emotional behaftet bist, dann musst du dich im Prinzip erst nochmal ganz klar dazu aufrufen, dass du einfach jetzt ganz normal dein ärztliches Handeln machst. Genauso, wenn man übrigens einen Ärztin oder einen Arzt behandelt. Mhm.
Ja, du sagtest ja, ein Arzt ist ja nicht unbedingt ein besserer Patient, ne?
Also gar nicht.
Ja, wer will dir dann immer erzählen, was er hat? Weil er selbst diagnostiziert.
Ja, der ist gar nicht so richtig das Problem, häufig, ne? Also klar, das kann auch ein Problem sein, aber es ist eher für denjenigen, der behandeln soll, dann so der Gedanke, ob der das Gegenüber, was hätte der jetzt wohl gemacht und was hält der davon?
Die Zweitmeinung gibt es gleich mit, ne?
Genau. Das heißt also, man... ich bin immer gut dafür oder fahre immer gut damit, wenn man, genau, also ich bin immer gut gefahren, jetzt kurz vor der Rente. Ne? Ich fahre immer gut damit, das dann einfach zu ganz klar zu benennen, ne? Zu sagen, so, ja, hey, ich behandle dich jetzt genauso, als wärst du ein anderer Patient und denke dir nichts dabei, wenn ich dir hier Banalitäten erkläre. Mhm.
Das. Genau.
Das ist ja so, als wenn ihr mich jetzt Podcast machen lassen würdet.
Ne? Du, genau, machst du ja
hier. Ja, ne? Machst du ja. Ja, du bist ja. Du bist ja ein Traumgast. Also das muss man auch mal so sagen. Ja, du lieferst, ja, sagen wir es mal so.
Und, alles für dich, aber Thomas. Thomas möchte leider noch untersucht werden. Das weiß ich jetzt.
Nein, wir wollen dann mal so vielleicht die Grenzen austesten noch so ein bisschen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
Ja.
Bis wir zum Umtrieb der Woche kommen. Das so, hast du hoffentlich, ja, auch schon erklärt.
Und so. Ja.
Also,
ja.
Du kennst das ja natürlich als unser Stammhörer. Ich
kann es gerne nochmal.
Nein, ja, zum Beispiel, wie beschäftigst du dich privat als auch, also beruflich kann ich mir das irgendwie vorstellen, aber wie beschäftigst du dich privat mit dem Tod?
Mit dem Tod?
Mit dem Tod, ja. Also mit dem eigenen, ja, mit dem, ja, Tod, mit dem Tod von Patienten vielleicht, was du auch mal als Kind gesehen hast oder so. Also ich versuche jetzt so ein bisschen in die philosophische Richtung, ja, ja, zu kommen, ja, zu sagen, wo hört die, wir haben ja mal eine Folge so schön genannt, leere Halbgötter in Kordanzügen, ja, und das kommt ja eigentlich von den Halbgöttern in Weiß mit dem Ärztekittel. Was ich sehr innovativ fand, als ich von dem Arzt von Neukirchen zu dem nach Klangsbüll gewechselt bin, ja, damals, der hatte keinen Kittel an, sondern immer Marco Polo, so in cremefarbene Marco Polo, fand ich sehr toll, weil das viel vertrauter wirkte. Ja. Also von wegen Thema Vertrauen. Was hast du an? Hast du
da fiel dir das Sterben leichter,
oder? Da fiel mir das Sterben leichter. Nee, da komme ich jetzt wieder hin zurück. Das war nur ein kleiner Ausflug, okay, ein kleiner Bogen. Obwohl, doch, du hast recht. Ich war nämlich auch da ging es dann also auch um den Tod. In gewisser Weise, sage ich mal. Jetzt geht's mal ein bisschen eine Ebene nach oben. Ja, aber wie beschäftigst du dich damit? Also was mit der Endlichkeit, dass du sagst, ist das, also ich mache jetzt mein Ding hier und offensichtlich liebst du das, du machst das, du trägst ein Amt, ja, also da, als Vorsitzender der Hausärzte, nicht als Chef der Hausärzte, sondern als Vorsitzender. Das heißt, das ist ja auch viel Arbeit. Du nimmst dir jetzt die Zeit für uns, kommst hierher, opferst anderthalb Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, weil An- und Abreise. Und das mündet ja irgendwann eben darin, dass du auch irgendwann mal in den Sarg kommst. Wie denkst du darüber nach? Denkst du darüber nach oder machst du einfach jetzt Leben ist Leben und den Rest schlafen kann ich, wenn ich tot bin, nach dem Motto?
Klar, ich denke, natürlich denke ich darüber nach. Ich habe so das Gefühl, ich habe so noch nie so sehr übers Leben nachgedacht wie in der Lebensphase, wie die, in der ich jetzt stecke. Mhm. Jeden Tag zerbricht man sich irgendwie den Kopf. Ich habe als Arzt natürlich häufig mit dem Thema Sterben zu tun und ich sehe, wie man sterben kann. Mhm. Und mein Großvater ist vor 2 Wochen gestorben, der ist 93 geworden.
Wow.
Das war super, ne? Mhm. Der ist hier in Nordfriesland gestorben und ich habe dabei gemerkt, so, ja, Mensch, du siehst das eigentlich schon so eher so ganz ärztlich. Mhm. Also ich habe halt immer verstanden oder habe versucht zu verstehen, was gesundheitlich gerade passiert, obwohl ich gar nicht sein Hausarzt bin, ne? Das eher so als sein Enkel begleitet, aber man macht sich davon nicht frei. Mhm. Und einmal bringt einen das natürlich so in der Familie ins Nachdenken. Wie geht eigentlich dein Leben weiter? Was willst du von deinem Leben? Ist das eigentlich gerade alles richtig, was du so machst in deinem Leben? Und die andere Geschichte ist halt die, dass man sich bewusst macht, okay, ich habe so Vorstellungen, wie ich leben und vielleicht auch sterben will. Mhm. Aber was das Sterben angeht, vielleicht kann ich es gar nicht kontrollieren. Ne? Und das ist irgendwie ein frustrierender Gedanke natürlich. Aber was soll ich machen?
Genau, und deshalb machst du einfach weiter.
Ich mach so weiter und so, ich wollte, genau, jetzt auch erstmal noch nicht sterben.
Ne? Genau, nein, eben, um Gottes Willen.
Ja, ja.
Um Gottes Willen.
Aber es ist eine sehr spannende,
ja,
Frage.
Ja.
Und in der Medizin ist das ja im Bereich der Palliativmedizin sehr zu Hause, ja, die Begleitung der Menschen an ihrem Lebensende. Und ich finde, das ist immer eine Profession, die so riesen Anerkennung die man dafür wirklich überhaben kann. Also es sind echt Leute, die nochmal so über das Soll und über das Minimum und vielleicht auch manchmal über das Maximum hinausgehen, um echt, ja, Leuten am Ende zu helfen,
ja,
am,
ja,
Ende ihres Lebens.
Ja,
ja, und das im Grunde, dass das auch alles ineinander übergreift. Ne? Wenn wir jetzt, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über das Wilhelminen-Hospiz in Niebel, so eine Einrichtung. Ne, es kann jetzt noch ein anderes Hospiz in Flensburg oder in Solingen oder in Bayern sein, aber dass auch das irgendwie dazugehört. Ne? Also dieses würdevolle, ja, dann auch sterben, ne, letztendlich.
Ja, es wird wahrscheinlich je einfacher, desto mehr man es ins Leben lässt. Hm. Also so wie früher hinter Verstorbenen Türen sterben und es erstmal lieber 3-4 Tage keinem erzählen und ein halbes Jahr in schwarzen Klamotten und so. Ich glaube, ja, das macht es den Menschen nur schwer. Ne?
Obwohl ich das, glaube ich, auch verstehen kann. Also mein Vater ist ja auch in Nibel im Wilhelminen-Hospiz gestorben und ich war nicht da. Also ich habe das, als ich gerufen wurde aus Solingen, war es zu spät.
Ja.
Das ist nicht dramatisch für mich, weil ich vorher Abschied genommen hatte. Also das, ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, wenn ich jetzt irgendwann mal sterbe, dann möchte ich das nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann in so einem Hospiz, und ich weiß auch nicht, ob ich will, dass jemand kommt. Das kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht sagen, aber nehme mal an, ich werde irgendwie 75, 80, 85 und irgendwann nimmt dann die Natur ihren Lauf und sagt, das war's jetzt, das reicht jetzt mit dem Körper und so. Das ist, ich weiß nicht, ob man, wie man das empfindet. Also ich wollte jetzt gar nicht wieder diesen Ausflug wagen und ich bin jetzt, ich habe das vielleicht auch gehört, jetzt wird mich kalt erwischt, weil ich dachte eigentlich, ich wäre drüber, aber das kommt dann doch noch manchmal zurück.
Ja, und ich verstehe dich total. Und das ist halt einfach eine Situation, wo man merkt, man hat es dann irgendwann am Ende nicht mehr in der Hand. Mhm. Du merkst dann, hast es aber deinem Vater gemerkt, es geht dann einfach schneller, als man denkt. Mhm. Und man hat sich noch so sehr damit beschäftigt und ja, er ist schon im Hospiz und ja, er ist schon so krank, aber dann geht es einfach innerhalb von wenigen Stunden und du weißt einfach nicht, wie es bei dir sein wird und wie, was du dann willst und was du auch bestimmen kannst, ne? Du überhaupt noch beeinflussen kannst.
Ja, und ich ziehe das jetzt so ein bisschen ins Lächerliche, das ist dann immer so meine Art, wenn das zu emotional wird, dass du sagst, das ist wie auf Toilette sitzen. Mhm. Ich will nicht, dass mir beim auf Toilette sitzen jemand zuguckt. Ich will das für mich haben. Und wenn die Leute dann da stehen, oh Gott, der stirbt, das wird mich dann wahrscheinlich eher nerven. Vielleicht brauche ich es auch in dem Moment dann am allerdringendsten.
Wobei auch diese Möglichkeit hättest du ja im Hospiz, ne? Das, glaube ich, kann man ja auch ruhig dazu sagen, dass du auch da die Möglichkeit hast, ich will meine Ruhe haben in den letzten Stunden.
Ja, aber ich weiß, dass dann, gerade dann, wird am Nebenhaus, im Nachbarhaus ein Sandstrahler sein, der dann mit tierisch laufen, das ist so, es ist immer, wenn ich meine Ruhe brauche, sind immer Geräusche in der Nähe. Gott. So, ja, gut. Das ist jetzt, aber es geht jetzt auch nicht um mich, es geht jetzt um den,
um den Chef der Hausärzte.
So. Du sagst das selbst.
Ich würde mal sagen, wir finden jetzt mal, das war ein schöner Übergang zum Umtrieb der Woche. Ja. Und wie immer lassen wir, wenn er möchte, dann dem Gast den Vorrang.
Ich ordne mich hier euch unter.
Also okay. Macht mal. Dann kommt also der Jingle, den müssen wir uns jetzt denken. Und Andreas will anfangen, oder?
Also, wenn ich muss. Mach das gerne. Nein, ich habe wieder eine relativ, ich weiß nicht, das ist vielleicht der Folge gar nicht angemessen, aber er hat mich umgetrieben, weil ich, Jens wird jetzt sagen, weil er saufen wollte, mit dem Bus hierher gefahren bin von Flensburg, aber ich mache das im Moment regelmäßig. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt, dass ich versuche, mehr Bus zu fahren, so in der Stadt, wo es geht. Ich habe jetzt nicht mal ein Auto abgeschafft, sondern versuche bewusst das zu machen.
Sehr schön.
Und das ist auch wirklich sehr gut. Und man merkt auch, wie, obwohl das jetzt eine total komfortable Strecke ist, wie anstrengend das manchmal ist, ne? Dass man dann doch da, ich bin jetzt das erste Mal, muss ich zugeben, von Flensburg nach Glücksburg gefahren. Mhm. Man muss einmal umsteigen, gar kein Drama. Ich muss erst mal gucken, wo muss ich hin. Und dann finde ich es halt auch vergleichsweise teuer immer noch, ne? Dass du also jetzt, ich habe jetzt noch kein Monatsticket, ich hole mir dann dieses Deutschland-Ticket, was demnächst kommt, aber das finde ich immer noch relativ teuer und möchte deshalb nochmal, mein Umtrieb war so, als ich da in dem leeren Bus saß und die Straße sehr voll war trotzdem. Mein Umtrieb war dann, dieses Deutschland-Ticket ist irgendwie ein geiler Anfang, auch dieses vor einem Jahr mit dem 9-Euro-Ticket fand ich super, nur ich wünsche mir einfach so für die Stadt Flensburg so ein Ticket für 19 Euro, fürs Land dann meinetwegen, ich denke mir die Zahl aus, für 39 Euro und bundesweit 49 Euro, irgendwie sowas, ne? Weil so das ist so mein Umtrieb wieder gewesen, wie gesagt, im leeren Bus gesessen in einer vollen Straße, das war so, da habe ich gedacht, komisch irgendwie.
Ja, also mehr ÖPNV und einfacher und
ich habe jetzt aber auch keine Lösung, wie man das bezahlen soll und so weiter, muss ich auch ehrlich sein. Aber es wäre sinnvoll.
Wir können das ja anstoßen. Ja. Also und Thema Verkehr ist dann zufällig auch mein Umtrieb. Oh, als ich heute hierher gefahren bin zu Andreas, da gibt es ja hier in Flensburg die sogenannte Osttangente. Das ist eine Umgehungsstraße, damit man schneller um Flensburg rumkommt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und auf dieser Osttangente gibt es Empfehlungen für die Geschwindigkeit. Da heißt es also nicht, du darfst nur 70 fahren oder nur 80, sondern wenn wenn du 80 oder 70 oder 60 fährst, jetzt in diesem Moment, dann hast du hier auf dieser Strecke, die, was weiß ich, 8 Kilometer lang ist, dann hast du hier eine grüne Welle. Und wenn mal wieder irgendwelche Politiker glauben, dass sich etwas mit der Eigenverantwortung der Menschen lösen lässt, dann sage ich, wir sind nicht mal in der Lage, diese Geschwindigkeit alle zu fahren, damit wir die grüne Welle haben, sondern nein, einige rasen vorbei, andere bremsen, sodass wir alle an der roten Ampel dann stehen, obwohl da eine empfohlene Geschwindigkeit für eine grüne Welle ist. Das war mein kurzer, knackiger Umtrieb. So, Jens, und nun kommst du.
Mein Umtrieb der Woche ist ein Gefühl.
Oh, ja.
Und zwar ein Gefühl, das ich jetzt am Wochenende hatte, denn ich habe ein total super Wochenende verbracht mit 5 alten Studienfreundinnen und Freunden. Wir waren in der Geltinger Birk und haben uns da 3 Tage ein Ferienhaus geholt und waren da einfach so für uns zu 6, die wir irgendwie vor 10 Jahren unseren Studienabschluss gemacht haben und die wir seit 2006 zusammen studiert hatten. Und dieses Wochenende hat mich aufgrund der Menschen, mit denen ich mich da getroffen habe, einfach aus diesem ganzen Gewusel des Alltags rausgeholt. Und das war gut, weil die Wochen sind vollgepackt mit Terminen, die Praxis platzt aus allen Nähten und es war einfach, oder ich merke, wie ich immer noch hier so sitze und merke, wie schön es eigentlich war.
Okay, toll, ja, einfach mal rauszugehen und so eine Art Klassentreffen war das dann.
Genau, den ganzen Tag nur Zelda trinken.
Nur habt ihr nur, ne? Ja klar, habe ich schon gedacht.
Guck, wieder mal hat es ein Gast geschafft, dass wir beiden alten Stettler und Waldorf aus der Muppet Show nur genörgel. Und unser Gast hat wieder was Positives, ein wunderschönes Abschiedswort gefunden. Ja. Und ich entschuldige mich jetzt schon für die Male, wo ich deine Gedanken unterbrochen habe. Ich hoffe, das war nicht zu oft. Jens, wir beide sagen dir vielen Dank. Wir plaudern jetzt noch ein kleines Stück weiter, wenn die Mikros aus sind und sagen...
Die Hose lässt er schon runter.
Oh Gott. Oh ja, zur Vorsorge.
Oder? Prostata ist auch wichtig.
Ist wichtig. Ist absolut wichtig. Geh zur Vorsorge. Fast Mut. Du hast wie immer das letzte Wort, also das unser Gast dann hat. Du
wolltest das war neu.
Ja. Wie immer. Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein durfte. Ich finde euren Podcast Hit. Und danke, dass ich da war und bis bald.
Danke, Jens Lassen. Wunderbar.
Tschüssing.
Tschüss.